SRF 2 Kultur.
Sie war die Doyenne des Schweizer Journalismus, Lor Wyss. Als Redaktorin beim Schweizer Fernsehen und beim Tagesanzeiger und als Mitbegründerin des legendären Tagesanzeiger-Magazins kämpfte sie engagiert für die Rechte der Frauen. Heute wäre Lor Wyss 100 Jahre alt geworden. Und anlässlich dieses runden Geburtstags hat Barbara Kopp eine Biografie der legendären Journalistin geschrieben. Karin Salm hat mit Barbara Kopp gesprochen.
Ich würde Lor Wyss bezeichnen als eine Ikone. Und Sie haben sich jetzt an diese Ikone herangewagt, Barbara Kopp. War das schwierig?
Ich hatte Respekt, aber keine Bewunderung, weil als ich in den Journalismus kam, war sie bereits nicht mehr als Redaktorin aktiv. Über eine Ikone weiß jeder Bescheid und ich entschied mich, mir mein eigenes Bild zu machen, indem ich sagte, so, sie ist gestorben, also kann ich jetzt die privaten Notizen und Dokumente zusammensuchen und dann schaue ich, welches Bild, welche Frau mir in den verschiedenen Lebensaltern entgegentritt. Ich habe entsprechend wenig Interviews gemacht mit Zeitzeugen, eben weil ich sagte, ich gehe vom Schriftlichen aus.
Und Ihr Fazit ist, es ist eine Frau, eine leidenschaftliche Frau und sie war unangepasst. Ist das sozusagen die Kurzzusammenfassung?
Lor Wyss hatte viele Leidenschaften. Leidenschaften für Schreibstil, Leidenschaften, sich empören zu können über Verhältnisse, die sie nicht gutierte. Leidenschaften als Frau, das konnte auch Mode, Ästhetik sein. Leidenschaften für Männer, Leidenschaften für Kinder. Sie war eine leidenschaftliche Mutter. Sie war zwiespältig. Auf der einen Seite war sie unangepasst, auf der anderen Seite wollte sie auch dazugehören. Man darf nicht vergessen, im Herzen war sie irgendwo auch eine Bürgerliche. Und dieser Zwiespalt hat sie immer angetrieben.
Sie haben jetzt gesagt, Leidenschaft für Männer. Irgendwo schreiben Sie auch, dass Sie ja Pressesprecherin war der SAFA 1958 und da wurde erwähnt, Ihre Hobbys seien Fairness und Diskretion. So hat man ja Lor Wyss auch als Schreibende erlebt. Sie hat auch, war ja alleinerziehende Mutter, hat den Namen ihres Kindsvaters nicht bekannt gegeben. Sie in ihrem Buch, in ihrer Biografie schreiben den Namen Emil Bösch, ein LDU-Nationalrat. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch Ihre Beziehung, Ihre langjährige Beziehung, die Sie hatte mit einem verheirateten Mann, nämlich Karl Schmid, ETH-Direktor und ein renommierter Germanist. Warum sind Sie jetzt so indiskret, wenn ja eines der Hobbys von Lor Wyss die Diskretion war?
Lor Wyss hat die Briefe von Karl Schmid und die Notizen zu dieser Beziehung hat sie im Nachlass dem Literaturarchiv in Bern übergeben. Das heißt, sie wollte, dass es öffentlich werden konnte. Beim Vater des Sohnes war es so, dass sie dem Sohn die Akten und Notizen gab, die diese Kindheit betrafen. Das heißt, sie ermächtigte den Sohn, selbst entscheiden zu können, was er veröffentlichen wollte und was nicht. Ohne seine Einwilligung hätte ich nicht in Vormundschaftsakten Einblick erhalten können.
Beziehungen mit verheirateten Männern, alleinerziehende Mutterkampf mit Vormundschaftsbehörden, auch gerichtliche Verfahren. Inwieweit hat sie das, was sie da erlebt hat als Privatperson und als Frau, inwieweit hat sie das auch für ihr journalistisches Arbeiten nutzen können, diese Erfahrungen?
Ihre Lebenserfahrungen hat sie immer genutzt. In den 1950er Jahren hat sie es unter Pseudonym getan, manchmal auch in einer anderen Zeitung. Dann ab den 60er Jahren, als sich die Gesellschaft langsam zu öffnen begann, konnte sie auch freier schreiben. Weil Lor Wyss eben ihre Lebenserfahrungen öffentlich machte, wurde sie auch eine Stimme für die Frauen. Also sie hat nicht ideologisch ein Geschlechterbild konstruiert, wie es zu sein hat, sondern sie hat die Wirklichkeit transparent gemacht. Und das war ihre Stärke.
Barbara Kopp, die Biografin von Lor Wyss. Ihr Buch mit dem Titel Lor Wyss – Leidenschaften einer Unangepassten ist im Limmat Verlag erschienen. Lor Wyss war eine leidenschaftliche Journalistin und Schriftstellerin, die sich vehement für die Schwächeren dieser Gesellschaft einsetzte. Sie war immer ihrem Gewissen verpflichtet. Wie aktuell und zeitgemäß ihre Gedanken noch heute sind, zeigen auch ihre Beiträge zur Rubrik Widerwort aus den 80er Jahren, die vom damaligen DRS1 ausgestrahlt wurden. Beim Stöbern im Archiv sind wir auf eine Kolumne aus dem Jahr 1988 gestoßen, die wir anlässlich ihres heutigen 100. Geburtstags an dieser Stelle senden. In ihrer dichten Sprache und mit ihrer markanten Stimme wendet sich Lore Wyss gegen die Boulevardisierung in den Medien.
Werden Widerworte gehört und zur Kenntnis genommen? Es ist zu hoffen, dass die zwei Vorsilben den armen Wörtern den Stachel wiedergeben. Gibt es nicht nachgerade zu viele davon? Inflation der Wörter. Und stößt nicht alles, was wir reden, ins Leere? Die Worte zerflattern, lösen sich auf, bevor sie an ein Ohr kommen. Und was wir schreiben, ist derart verpackt, dass keine Leserin, kein Leser mehr zum Inhalt vorzudringen vermag. Jeder Inhalt überzogen mit Gefälligkeit einer rosa Zuckerglasur. Nicht mehr erkennbar, was Worte meinen. Bald wird auch ihr Originalton verstummen, da er mediengerecht übersetzt wird durch Moderation. Zur abgerundeten Ware degradiert, also zur Wirkungslosigkeit verurteilt, second hand. Es fing an bei den Zeitungen, und davon kann ich was erzählen. Die Leserbefrager, die hochbezahlten Umfrager, sagten es den Verlegern, diese wiederum sagten es den Redaktoren, und diese gaben es den Schreibenden weiter. Nur eine leicht lesbare Zeitung ist eine verkäufliche, also eine gute Zeitung. Die größte Sünde ist die Länge, die Unübersicht. Ein guter Text, ein schlechter Text, dass ich nicht lache. Das Bild wichtiger als die Idee, Haupttitel, Untertitel, Zwischentitel, die grafische Gestaltung einer Seite diktiert den Inhalt. Die Rubriken sind festgelegt, Magazincharakter, Kurzfutter, rechts oben der Kommentar, so und so viele Anschläge. Die Leser wollen es, so hieß es, sind dumm, schier Analphabeten. Damit freilich deklassiert eine Zeitung sich selbst. Warum wehren sich Leser nie, so eingestuft zu werden? Warum vor allem verhält sich eine Redaktion so brav, wehrt sich nie, schlägt nicht aus und spricht von Verharmlosung, die sich bedenklich einer Zensur nähert? Denn das Diktat der Gestaltung kann zur Zensur werden. Wie ist es denn so mit der Übermittlung von Wörtern, die Ideen ausdrücken, beim Fernsehen? Als Zuschauerin unseres deutschsprachigen Fernsehprogramms drücke ich immer häufiger auf den Knopf «Out», weil ich mir verarscht vorkomme, wenn eine Moderatorin, ein Moderator das, was ich eine Redaktion für ihr Gefäß einfallen ließ, nun verkaufen lassen muss durch eine gefällige, oft total ahnungslose Moderation. Es heißt dann, es komme auf kameragerechte Präsentation an, keine zu rasche Bewegung, freundlich in den Farben, stimmig aufs Publikum hin, sympathisch und sicher von keinem Gedanken getrübt, den sich eine ernsthafte Redaktorin, ein findiger Redaktor vorher gemacht hatte. Bevor sie uns erreichen, gehen die Wörter durch einen Mixer, werden leicht verdaulich, eine Nahrung allmählich zum Kotzen. Wie lange schlucken wir sie?
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten, am Mikrofon David Vogel, guten Morgen. Wie in den Nachrichten eben gehört, ist in der Nacht der amerikanische Schauspieler James Gandolfini überraschend gestorben, in Rom im Alter von 51 Jahren. Gandolfini wurde weltweit bekannt für seine Rolle als Familienoberhaupt in der Mafia-Serie The Sopranos. Als Tony Soprano spielt er mit seinem typischen New Jersey English einen cholerischen, depressiven, aber auch sympathischen Mafioso, der wegen Panikattacken eine Psychotherapie beginnt und seine Arbeit hinterfragt.
We're in a situation where everybody involved knows the stakes. And if you're going to accept those stakes, you got to do certain things. It's business. We're soldiers. We follow codes. Orders.
The Sopranos war eine der erfolgreichsten Serien in der Fernsehgeschichte. Zusammen mit The Wire gilt The Sopranos als Wegbereiter des aktuellen Serienbooms in der Fernsehlandschaft. Im Kino war James Gandolfini zuletzt im Thriller Zero Dark Thirty zu sehen. Die Universität Leipzig will die zahlreichen Protestschreiben gegen ihre neue Sprachregelung wissenschaftlich auswerten lassen. Damit bekomme die Sache einen akademischen Nutzen, erklärte die Unirektorin Beate Schücking gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit. Die Hochschule hatte kürzlich beschlossen, auf die Verwendung männlicher Berufsbezeichnungen zu verzichten. Für Lehrende wird nur noch die Formulierung Professorin für beide Geschlechter verwendet. Daraufhin waren bei der Hochschule teils heftige Reaktionen eingegangen. Der Kanton Thurgau zeichnet den Autor Leopold Huber mit dem Thurgauer Kulturpreis aus. Unter der Leitung des 58-Jährigen habe sich das Seeburgtheater in Kreuzlingen zu einem wichtigen Kulturort im Thurgau entwickelt, heißt es in einer Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei. Der Preis ist mit 20.000 Franken dotiert.
Vor über 10 Jahren verließ die Königin des Bel Canto und der Koloraturen Editha Gruberowa das Zürcher Opernhaus im Streit und hat, solange Alexander Pereira dort geherrscht hatte, die Bühne nicht mehr betreten. Zürcher Gruberowa-Fans mussten ihr fortan nachreisen. Das sind jetzt Tempi Passati. Andreas Homoki, der jetzige Opernhauschef, holt die Primadonna Assoluta zurück ans Opernhaus. Und erst noch in einer neuen Rolle, in einer neuen Produktion. Alles schien ganz einfach gegangen zu sein, hat Editha Gruberowa in ihrer Garderobe Gabriela Keggi erklärt.
Dann hat mich schlicht und einfach der Herr Homoki angesprochen, irgendwo in Berlin, wo ich dort gesungen habe. Wir haben ein Gespräch geführt und ja, und daraus ist es entstanden.
Man munkelt, dass es eine Liste gegeben hätte mit Namen von möglichen Opern. Alle natürlich von Bellini und Donizetti, Gruberowas Hausgötter. Dabei war auch das frühe und selten gespielte Werk von Bellini, La Straniera, das der Regisseur Christoph Loy unbedingt mit Gruberowa inszenieren wollte und sie damit entsprechend umwarb. Editha Gruberowa soll es sich angehört haben und dabei gleich eingeschlafen sein.
Ich muss das ein bisschen korrigieren. Das war eine Art Abwehr gegen Christoph Loy, seine Werbungsattacken für dieses Stück. Und da wollte ich ihn so ein bisschen erschrecken mit dieser Aussage. Er ließ sich aber nicht erschrecken. Also gut, nein, natürlich, es ist ein Meisterwerk, einer der schönsten Oper von Bellini.
La Straniera, die Fremde, eine eigenartige Geschichte wird da erzählt von einer geheimnisvollen Fremden, die in einem Haus am See lebt, inkognito und stets mit einem Schleier das Gesicht verdeckt. Am Ende, stellt sich heraus, ist es die Geliebte des Königs, die darauf wartet, auf den Thron geholt zu werden. Eine schräge Geschichte, aber raffiniert gebaut von Vincenzo Bellini. Nicht zuletzt auch der erste Auftritt der Straniera, der nämlich erst nach einer geschlagenen halben Stunde erfolgt. Und dann muss die Sängerin auch noch hinter der Bühne singen. Das ist eigentlich undankbar. Aber Editha Gruberowa nutzt es, um Kontakt mit ihrer Stimme aufzunehmen.
Und dadurch, ja, sozusagen klopfe ich an, bei mir an, ist das eh alles in Ordnung? Und wenn das schon alles gut gelaufen ist hinter der Bühne, dann bin ich sicher.
Kommt dazu, wenn diese Straniera dann endlich auf der Bühne ist, dass sie unerkannt bleiben will und die meiste Zeit einen Schleier trägt. Geht das überhaupt, singen mit Schleier?
Oh ja, natürlich. Also es ist nicht so, dass er klebt. Also es ist ein Material, das luftig ist. Und das, ja, ganz im Gegenteil. Man ist ganz gerne schon so ein bisschen versteckt.
Ist jetzt Editha Gruberowa. Ihr Alter ist kein Geheimnis und allfälligen Falten begegnet sie mit ihrem herzlichen Lachen. Andere beziehen Pension und AHV. Sie studiert noch neue Partien ein, wie eben diese Straniera. Was ist das Geheimnis dieser Stimme? Irgendeinmal, heißt es, hat Editha Gruberowa beschlossen, nur noch das zu singen, worauf sie Lust hat. Wie weise. Kein Intendant, kein Agent, kein Dirigent. Nur sie allein verwaltet ihre Stimme. Ist es das? Was war es denn, was zu dieser Entscheidung geführt hat?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber diese Sachen, Belcanto oder auch Mozart, das ist das Material, wo ich mich gut fühle. Das ist die Musik, die sozusagen für mich geschrieben ist. Und das ist ein Geheimnis, das gar keines ist.
Editha Gruberowa singt La Straniera. Am nächsten Sonntag, am 23. Juni, ist Premiere am Opernhaus Zürich. Zuerst der arabische Frühling, dann die Proteste in Südeuropa, heute die Demonstration in der Türkei und in Brasilien. David Vogel, wir erleben eine Art globalen Aufstand. Gibt es denn auch einen gemeinsamen Nenner für diese Proteste?
Ja, es stimmt, auf den ersten Blick haben die Protestierenden wenig gemeinsam. Mal geht es gegen eine Diktatur, dann wieder ist es ein urbaner Sozialprotest. Wir erleben, wie aus dem Nichts authentische Massenbewegungen entstehen. Sie beginnen in Großstädten, sind bunt und folgen keiner Ideologie und keinem Führer. Und dennoch, die Szenen, die gleichen sich. Es sind kraftvolle Momente. Gero von Rando erinnert sich in einem Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit an den polnischen Science-Fiction-Autor Stanisław Lem. Lem hat vor 30 Jahren in seinem Essay Eine Minute der Menschheit beschrieben, was in einer Minute überall auf dem Globus geschehen kann. Von Rando stellt fest, die Lem-Zeit ist angebrochen. Die Welt wird synchron, die Bürger rebellieren synchron. Aus Ereignissen wird ein Ereignis. Und was ist nun das inhaltlich Gemeinsame? Es gäbe da ein Wort, das bei den Demonstrationen in Istanbul oder in Rio de Janeiro immer wieder auftaucht, sagt von Rando, es ist die Würde. Egal, ob die Demonstranten am Ende erfolgreich sein werden oder nicht, dieses Ereignis werde in die Geschichte eingehen als ein globaler Aufstand gegen Entmündigung und Staatswillkür.
Und wer weiß, vielleicht werden der eine oder andere dieser Aufstände ja mal verfilmt. Die Frage ist nur, in welcher Form? Als Fernsehserie oder doch als Kinofilm?
Ja, das ist die große Frage, die die Filmwelt im Moment beschäftigt. Wie werden Geschichten mit bewegten Bildern in Zukunft erzählt? Als klassischer Kinofilm oder doch als interaktives Computerspiel? Die Branche in Hollywood steckt in einer Identitätskrise und diese Flaute war das Thema einer Podiumsdiskussion an der Universität von Südkalifornien. Teilgenommen haben zwei große Namen Hollywoods, Steven Spielberg und George Lucas, wie die Süddeutsche Zeitung heute berichtet. Und beide waren sich einig, Hollywood müsse sich neu erfinden und auf die Frage, ob das Kino bald sterben werde, antworteten sie ja. Ins Kino zu gehen werde ein Luxus, wie ein Theater oder ein Opernbesuch. Das heißt aber nicht, dass der Film sterbe, denn viele gute Filme würden mittlerweile fürs Fernsehen oder für Internetdienste produziert und das sehr erfolgreich. Werden nun die Ereignisse rund um die globalen Aufstände in der nahen Zukunft verfilmt? Steven Spielberg sagt, es gibt nichts, was man nicht tun könne. Es ist alles eine Frage der Geschichte und nicht der Technik. Der Artikel in der Süddeutschen Zeitung endet demnach mit einer Anlehnung an das berühmte Zitat von Bill Clinton: It's the story, stupid.
Mag sie noch so schön sein, nicht jede schön anzusehende Blume, die auf unseren Wiesen blüht, ist da auch erwünscht. Seit den 1980er Jahren verfolgt die Schweiz das Ziel, die sogenannten invasiven Pflanzen zu kontrollieren und wenn nötig gar auszumerzen. Denn diese eingeschleppten Arten bedrohen die biologische Vielfalt und richten Schäden an. Wie man sie erkennt und bekämpft, zum Beispiel beim Gärtnern, zeigt ein neues Handbuch. Anita von Mont hat es gelesen.
Eingeführte oder eingeschleppte Pflanzen gibt es in der Schweiz zuhauf. Etwa 10'000 verschiedene Arten dürfte es geben, vor allem in Gärtnereien, Perken und Treibhäusern. Von all diesen Exoten schaffen es aber nur 350 Arten, sich in ihrer neuen Heimat Schweiz auch in der freien Natur zu behaupten. Und noch weniger breiten sich so stark aus, dass sie invasiv werden, also eine Bedrohung für andere Pflanzen und für die Umwelt. Gerade mal 2 Dutzend invasive Pflanzenarten gäbe es in der Schweiz, schreibt der Biologe Ewald Weber in seinem neuen Handbuch. Und diese verraten oft schon mit dem Namen, dass sie unerwünscht sind.
Wasserpest.
Essigbaum.
Drüsiges Springkraut.
Nadelkraut.
Greiskraut.
Riesenbärenklau.
Japanischer Staudenknöterich.
Kriechendes Heusenkraut.
Ambrosia.
Zum Problem werden diese wenigen Arten, weil sie sich massiv ausbreiten. So etwa kann der schlecht verwurzelte Japanknöterich ganze Uferböschungen zum Einstürzen bringen, weil er alle anderen stabilisierenden Pflanzen verdrängt, was etwa den Hochwasserschutz behindert. Oder in einer Goldrutenwiese fehlen nicht nur andere Blumen, sondern auch die Insekten gehen ums Vierfache zurück. Seit 1982 engagiert sich die Schweiz daher in internationalen Abkommen für die Eingrenzung der invasiven Pflanzen. 11 dieser Pflanzen, die vorher genannten, sind heute verboten. Wer sie einführt oder pflanzt, macht sich strafbar. Bloß wissen die wenigsten Leute, welche Pflanzen denn überhaupt invasiv sind. Und so blüht etwa die verbotene Goldrute weiterhin in privaten Gärten oder wird zuweilen immer noch verkauft. Hier setzt das neue Handbuch an. Es will Aufklärung bieten für die breite Bevölkerung. Der Autor Ewald Weber verfolgt dieses Ziel erfrischend unvoreingenommen. Kenntnisreich, ohne moralische Wertungen, gibt er einen aktuellen Überblick über die invasiven Pflanzen der Schweiz. Von der Historie über die Risiken und Schäden bis zur aktuellen Bekämpfungsstrategie. Interessant sind aber vor allem die einzelnen Pflanzenporträts im Hauptteil des Büchleins. Kurze Texte, illustriert mit Farbfotografien, stellen alle invasiven Pflanzen der Schwarzen Liste in der Schweiz vor und ebenso die potenziell invasiven, die heute auf Beobachtungslisten stehen. So erfahren interessierte Laien schnell und einfach, dass es für die allergieauslösende Ambrosia eine Meldepflicht gibt und wo die Meldestellen sind. Sie erfahren, wie man den gefährlich nesselnden Riesenbärenklau vom harmlosen Wiesenbärenklau unterscheidet oder dass es kontraproduktiv ist, die invasive Robinie zu fällen, sondern dass man ihre Ausbreitung effizienter verhindert, wenn man ein Stück Rinde ringförmig fast um den ganzen Stamm herum abschält. Viel praktisches Wissen. Doch macht das Buch auch einfach Lust, mal wieder einen genauen Blick in die Natur zu werfen und zu staunen über die Vielfalt an Farben und Formen von invasiven Pflanzen und anderen.
Invasive Pflanzen der Schweiz erkennen und bekämpfen. Das neue Handbuch von Ewald Weber ist im Hauptverlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Avatar. Dieses etwas seltsame Wort steht für eine Grafik oder eine Figur im Internet. Was es mit dem Avatar auf sich hat und woher der Begriff kommt, erklärt jetzt Thomas Weibel.
Wenn Sie Ihrer Figur in Ihrem Lieblingsgame oder auf Twitter ein Gesicht verleihen, ein Foto oder eine Grafik, dann nennt man diese Figur Avatar. Der Avatar ist unser virtuelles Selbst in der Brave New World des Internet. Und spätestens seit 2009 und dem 3D-Kinospektakel dieses Namens, das seinen Machern gegen 3 Milliarden Dollar in die Kassen gespült hat, ist das seltsame Wort auch im Deutschen angekommen. Mit Web oder Kino hat der Avatar allerdings nicht das Mindeste zu tun. Das Wort stammt aus der altindischen Tempelsprache Sanskrit und ist der Name für einen vom Himmel herabgestiegenen Gott oder für die Verkörperung einer göttlichen Eigenschaft in Form eines Menschen oder Tiers. Doch Nerds, ganz besonders die Programmierer von Computergames, haben einen unbezähmbaren Hang zum Profanen. Schon 1986, notabene 3 Jahre vor der Geburt des World Wide Web, brachte die Firma des Star Wars-Produzenten George Lucas in Kalifornien ein Game für den Commodore C64 auf den Markt. Das Spiel hieß Habitat und entführte den Spieler via Telefon, Akustikkoppler und Modem in ein virtuelles Universum. In Habitat hießen die Figuren der Gamer zum ersten Mal Avatar. Und das Game erwies sich als so erfolgreich, dass seine Nachfolger, wie zum Beispiel World of Warcraft, heute Jahr für Jahr Milliarden einspielen. In einem Projekt mit dem Namen 2045 Initiative arbeitet der 32-jährige russische Multimillionär Dmitri Itzkov gar daran, einen buchstäblich unsterblichen Roboter zu schaffen, in Menschengestalt und Massenproduktion, mit einem ausdrucksfähigen künstlichen Gesicht, menschlicher Intelligenz, Bewusstsein und Persönlichkeit inbegriffen. Sein Name? Avatar.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.